Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava, eurem absoluten Lieblingspodcast. Hier sind die türkische Wandernase und der gute Naunte Lispelmann. Ich begrüße ihn, den wichtigsten Mann eigentlich in meinem ganzen Leben, Özcan Kosa. Hallo Zwergibär, wie geht's dir denn?
No hash hash, no vitamin, pastrama mekana manastalamim, hip-hop kamane bo dancehall-style. Hey, guten Morgen Basti am Bielendorfer, wie geht's dir, mein Bruder?
What the fuck? Also ich muss sagen, dafür, also ich versuche kreativ zu eröffnen, aber was du immer abfeierst an gequälter Scheiße, ist wirklich unfassbar. Was war das denn? War das Pitbull?
Nein, Mann, das ist so ein ganz altes Lied. Hip-Hop, come on, ich weiß nicht, also ich kann es nur so phonetisch. Hip-Hop, come on, dance all star. What, Mr. Man, I'm in a man. No hash hash, no vitamin. Customer, never, keine Ahnung, Alter.
Fällt nicht komplett in meinen Interessenbereich. Ich habe gestern ein Video vom sympathischen Pitbull gesehen, der ja Puerto Ricaner ist, wie er einen Gast aus der ersten, einen Konzertbesucher aus der ersten Reihe auf die Bühne holt mit dem linken Arm, der die ganze Zeit Dollarscheine auf ihn wirft, als wäre eine Nutte während des Konzerts. Und Pitbull hebt ihn auf die Bühne und schlägt ihn dann bewusstlos. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich.
Was? Schlägt ihn bewusstlos?
Ja, der hat ihm einfach zwei Zähne ausgeschlagen, dann hat ihm einen reingehauen, hat den Typen auf der Bühne bewusstlos geschlagen, weil er ihm dreimal gesagt hat, er soll kein Geld auf ihn werfen. Fand ich irgendwie konsequent. Ist doch auch in Ordnung, wenn man mal der ersten Reihe die Zähne ausschlägt. Habe ich in meiner Show noch nicht gemacht.
Überleg mal, aber du würdest das in deiner Show machen. Du so, hallo Michael, komm doch kurz auf die Bühne.
Hau ich dir.
Und dann, bam, Fresse da. Einfach eine, oh mein Gott, hey, das wäre Skandal. Oh mein Gott. Guck mal.
Ich glaube, das wäre schwierig.
Der Pitbull hat das gemacht und wir so, ja, hey, er hat doch aber gesagt, hör auf damit.
Der Pitbull hat gesagt, hör auf damit, du Schmierlapp. Und da muss man ja auch akzeptieren, wenn das einer ernst meint. Der Pitbull hat das ernst gemeint, so ein netter Typ. Hast du schon mal Aggressionen gegen dein Publikum gehabt? Hast du schon mal einem eine klatschen wollen?
Ich muss dir gerade nur überlegen, weil ich weiß nicht, ob es Nicki Minaj war oder eine andere US-Rapperin, weil einer aus dem Publikum hat so aus einer Wasserflasche, hat so Wasser auf sie gespritzt, weißt du, bei einem Auftritt, und die hat dann das Mikrofon.
Stimmt, ja, das Mikrofon dem an den Kopf geworfen, ne? Und zwar volle Ralle.
Genau, richtig so bam, bam. Und dann hat es noch so dupp gemacht. Ey, ich habe das gesehen, ich musste so lachen. Basti, das ist eine gute Frage. Ja, ich hatte, ich bin ehrlich, zentrieren jetzt nicht, aber es gab schon so Momente, wo mich, ich glaube, es war schon so zweimal, dreimal, wo ich mir gedacht habe, ey, jetzt reicht's, Alter. Ey, ist doch gut jetzt, weißt du? Du kannst nichts machen.
Hat man halt immer wieder besoffen im Publikum, die irgendwie, hatten wir letztes Mal Alliteration am Arsch, in der ersten Reihe ein Landwirt, der wollte dann zwischendurch die Show übernehmen so und hat dann einfach immer reingerufen. Das ist, ja, aber wir sind halt keine Musiker, wir haben den Vorteil. Afro Man, kennst du noch Afro Man? I just wanna get high. Kennst du den noch?
Because I get
Afro
high.
Man wirkt ja wieder, gib mal Afro Man. Punches Fan ein. Afro Man hat's eigentlich noch krasser gemacht. Der ist halt einfach, der wirkt ja wie der netteste Typ, so, weißt du, weil er halt so kiffen und entspann dich und so. Afro Man kommt auf die Bühne, dann kommt so eine Uschi, springt ihm entgegen, völlig wild irgendwie, völlig am Ausrasten. Und Afro Man denkt, ja, wie wäre das denn jetzt, wenn ich dir einfach mal komplett mit meiner E-Gitarre in die Fresse haue? Und das hat er auch gemacht.
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Afro Man hat die Alte wirklich fast aus den Schlappen gehauen. Das war schon krass. Also mit Afro Man keine Späße machen. Der meint's ernst.
Boah, kennst du das schon Video? Nee, ich kann das nicht.
Wie er die eine zentriert und die so, die will, glaube ich, ein Selfie mit ihm oder so machen, während er singt. Dann hat er sie einfach wirklich auf die
Bühne
so richtig aus die Schlappen gehauen.
Das ist ja auch geisteskrank. Also das ist schon geisteskrank. Sorry,
er musste sich dann auch entschuldigen. Er musste sich
ja natürlich. Was hätte er sagen sollen? Hey, die ist auf die Bühne gekommen. Und ich habe ihr mit der Gitarre eine übergezogen.
Ist natürlich blöd, sowas auf einer Bühne zu machen, wenn die irgendwie so und so 4000 Leute zugucken. Aber gut, ne, steckst du nicht drin. Steckst
aber,
du nicht drin.
Basti, wir reden hier gerade über Schlägerei, Megerei, aber was geht ab in Deutschland, Alter? Wir sind voll im Europameisterschaftsfinale.
Es ist so richtig hart im Europaschen.
In der Qualify Restellations.
Oh ja, oh ja. Ich wette ja auch. Ich habe vorgestern 200 Euro gewonnen.
Hey, das muss ich euch kurz erzählen. Bastian Bielendorfer.
Ja,
Bastian
die Kartoffel.
Bielendorfer.
Die Spielkartoffel.
Kennt ihr das, wenn ihr an so einem Tipico-Laden vorbeigeht und dann seht ihr so einen verwirrten Menschen, der da
so
rein und raus läuft.
In so einem alten Trenchcoat, schlecht rasiert, ein bisschen nach altem Bier riechen. Das
und
bin
dann
ich.
Immer wieder reingeht und da hängen so Monitore an der Wand oder so gekippt an der Decke. Und der dann immer so reingeht, guckt und sich dann, Scheiße, Mann, verdammte Scheiße. Und dann diese Zettel zerreißt und dann wieder rausgeht und dann wieder reingeht und dann neue Sachen eintippt. Ich sitze da, gestern haben wir eine TV-Aufzeichnung gehabt mit Basti zusammen. Ich kann es ja sagen, wir haben jetzt eine zweite Staffel. Bratwurst und Backler war die Show.
Oh und, ja,
wir freuen uns riesig. Wir werden auch bald Leute, die Vorverkäufe für die Tickets veröffentlichen. Natürlich zuerst mal für unsere Bratwurst und Backler-Fans. Ihr wisst ja Bescheid. Wir werden dann hier direkt sagen, wann der Vorverkauf losgeht, damit ihr im Fernsehstudio sein könnt. Weil letztes Mal muss ich auch nochmal meinen Dank aussprechen. Hey, vielen, vielen Dank an unsere Fans und Supporter. Das war unglaublich geil, weil wir hatten halt unsere Zuschauer da und das war unglaublich. Jetzt, aber
gestern wir hatten keinen Bock, euch wegzuhauen. Ich bin ehrlich, ich wollte niemanden mit dem Bass in den ersten Reihen einzentrieren.
Nein, aber dafür hat gestern Basti sein Handy in der Hand gehabt, während den Dreharbeiten.
Warte, bevor du das mit Bratwurst und Backler bei neuer Staffel sagst, ihr könnt euch übrigens unter hochzeit@brainpool.de bewerben. Wenn ihr eine türkische Hochzeit macht, dann kommen wir als Gäste vorbei.
Oh,
wir machen
geil,
alles. Was? Wir servieren, wir singen, wir tanzen, wir moderieren, wir niesen aufs Tiramisu, alles ist möglich, was immer ihr wollt, wir stehen zur Verfügung. Also hochzeit@brainpool.de.
Aber es muss eine türkische Hochzeit sein.
Also Kartoffelhochzeit, weißt du, Sonja und Thomas heiraten in Hückeswagen, irgendwie in der Partyscheune mit pur Hitmix, das bringt uns nichts. Wir brauchen richtig türkische Hochzeit.
Ja. Aber vielleicht können wir auch auf einer deutschen Hochzeit türkische Tänze machen. Was glaubst du, wie schockiert die werden, wenn wir auf die deutsche Hochzeit kommen und wir so Merhaba und dann reden wir noch so türkisch? Alter.
Ja, Allah.
Da wäre der Karl-Heinz aber ganz schön sauer, der Papa. Jürgen?
Da wären.
Wir müssen Jürgen, reden. Jürgen, wir müssen reden.
Das geht so nicht. Irgendwas stimmt hier nicht mit diesen jungen Männern.
Bartholomäus. Ah, ich habe Bastian einen zweiten Vornamen gegeben. Bastian Bartholomäus Bielendorfer. Das passt.
Ja, unfassbar.
Meiner Meinung nach BBB, Alliteration am Arsch.
Sehr gut, dann erzähl jetzt noch den restlichen Schwachsinn weiter.
Halt deine Fresse, Alter. Der Basti gestern, Handy in der Hand, während den Dreharbeiten, merke ich, wie der nervös von links nach rechts läuft, von links nach rechts und immer in sein Handy. Und ich habe erst gedacht, der schreit.
Alter, die Albaner haben geliefert, ey. Die haben 2-2 gespielt. Was soll ich da machen, verdammt?
Halt deine Fresse, Alter. Gestern hast du noch gesagt, diese scheiß Albaner schießen Tore, fuck! Mein ganzes Geld geht an Arsch. Und ich habe so gedacht, hä, was ist jetzt los? Ich so, was ist jetzt los? Und habe ich ihn gefragt, was ist los, Basti? Ja, ich habe Spielwetten gemacht, ey. Verdammte Scheiße, ich habe das anders getippt. Und ich so, was hast du gemacht? Spielwetten und dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Dieses Lehrerkind, dieser Akademiker, dieser Diplompsychologe, der über alles erhaben ist, der sehr reflektiert ist, genau weiß, was er macht, ist ein kleiner spielsüchtiger Bastard, der nachts sich Wetten anguckt und sich überdenkt, wo sind die Chancen am höchsten und wie heißt das nochmal, Basti? Welche Werte? Also dieser Multiplikatorwert?
Nee, also man kann an den Quoten nur mal sehen, wie hoch Quote. Die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Siege ist. Ne?
Du kleiner Bastard, halt deine Fresse, mach ich keine Werbung für Spielsucht, du kleiner Penner.
Ba, 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 I go strong to be win because I wanna be rich. Ba, 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 ba.
Das ist unglaublich, Leute, gell? Das ist unglaublich, dass du...
Avi, komm, was los? Hör zu, ich erkläre dir, warum ich das tue, okay? Ich habe nun mal nicht das geringste bisschen Nationalstolz. Weißt du, ich wische mir faktisch mit Nationalstolz den Arsch ab. Ich finde nichts affiger, als stolz darauf zu sein, ein Deutscher zu sein. Das ist total blöd. Aber während der EM möchte ich zumindest in meinem Freundeskreis den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie irgendein Gefühl für Fußball und auch für diese EM habe und mitfiebere. Das kann ich aber nur machen, wenn ich einen persönlichen Einsatz mit reinbringe, weil es mir einfach scheißegal ist, ob wir gewinnen oder nicht.
Oh mein Gott.
Wenn ich aber einen Zehner darauf setze, dass wir gewinnen und daraus 300 Euro gewinnen kann.
Und dann freust du dich, ein Deutscher zu sein. Was für ein kleiner Bastard du bist, Alter.
Ja, aber ganz ehrlich, die Portugiesen letztens, weißt du, es gab ein Portugal-Spiel, 87. Minute ungefähr, schießen den Tor. Ronaldo war mit der Schulter im Abseits. Diese ganze Abseitstechnik, das ist eine Katastrophe für den Fußball. Ja, weil das albern ist. Es ist ja völlig okay, dass man erkennt, wenn jemand im Abseits steht. Voll okay. Aber so genau wie das mittlerweile ist, verfälscht das einfach den Spaß am Sport. Weil wenn Ronaldos Schulterblatt schon abseits bedeutet, dann ist es halt einfach nur noch öde. Weißt du? Ja.
Aber du meinst, dir würde der Sport Spaß machen, wenn mehr Fehlentscheidungen?
Nein, mir ist das scheißegal, aber es ist ja keine Fehler, es geht um eine Schulter. Jedenfalls Ronaldo, Tor wurde nicht gezählt und dann haben sie in der 91. Minute hat der junge Nationalspieler Galapagos, keine Ahnung wie der hieß, hat auf jeden Fall noch ein Tor gemacht. Hat damit meine 2-1 Portugal-Wette erfüllt. Davor hatte ich auch schon richtig getippt. Dann habe ich halt mal eben aus 5 Euro 273 Euro gemacht. So sieht's aus, Abi. Ich muss sagen, ich habe Spaß an sowas. Ich kann es ja nicht ändern.
Warte mal, du kleiner Fickfehler. Hast du gerade den Nachnamen einfach so mal dahingeschissen, wie der heißt?
Ich weiß nicht, wie der heißt. Ist mir komplett egal, wie der heißt.
Gündogan, du kleiner Wichser. Wenn dich jemand Bielendörfer nennt, machst du den 4 Jahre fertig. Ich heiße Bielendörfer. Also es wäre schon gut, wenn sie sich auf die Sendung vorbereiten. Du kleiner Bastard. Aber wenn du 10 Euro auf eine Spielwette setzt und wegen dem Typen sein Tor, dann sei mal dankbar, du kleiner Ficker.
Gündogan, bist du ein bisschen weich in der Kruste? Ich habe vom Portugal-Spiel gesprochen.
Ja, na und? Dem seinen Namen kannst du ja auch richtig aussprechen.
Ja, aber ich habe doch gerade von Portugal gespielt. Ich weiß halt nicht, wie der Torschütze von Portugal hieß, du Sack.
Ja, dann sagt der Spieler.
Der Spieler hat halt Tor gemacht. War gut. Hat er gut gemacht. Schönes Tor.
Du kleiner Spielsüchtiger. Ja, das sind typische Reaktionen hier von Spielsüchtigen, wie Bastian Bielendorfer, die nervös werden. Die werden schnell aggressiv, wenn sie ihr Geld verlieren.
Ein bisschen nervös dann. Ja. Es hat mich finanziell schon geärgert. Ich stand jedenfalls im McDrive. Ich habe den Dattelner Kleinkunstpreis bekommen, Ehrenplatz. Und stand danach noch im McDrive, um mir noch ein Eis zu holen. Und da hat Portugal in 91. Minute noch ein Tor geschossen. Und das muss man sagen, das ist das Schöne an Sportwetten, wenn man es nicht professionell betreibt oder spielabsüchtig
ist.
Dann macht es keinen Spaß
mehr. Hör auf, Alter. Digga, warum? Du kannst doch hier nicht Werbung machen für Wetten, für Spielsucht.
Naja, also ich mache keine, nein, ich mache keine Werbung für Spielsucht, aber es ist am Ende ein Hobby wie jedes andere, wenn man das einfach nur spaßmäßig betreibt. Und ich zahle halt nur ein Zwanni ein und spiele dann 4 Wetten à 5 Euro und das war's dann auch.
Genau.
Aber das reicht für mich, um mitzufiebern.
Genau, und jetzt ist da einer unserer Zuhörer, der denkt sich, ach, der Basti... Wenn das Sebastian Bielendorfer macht, dann mache ich das auch. Dann fängt er an mit 20 Euro, dann gewinnt er so wie du beim ersten Mal vielleicht 200 Euro und denkt sich, boah, das ist cool. Dann macht er es nochmal, dann gewinnt er nochmal 50, dann macht er es nochmal, dann verliert er auf einmal. Aber dann will er dieses Gefühl haben wie beim ersten Mal, nimmt nochmal 20 Euro, nochmal 20 Euro, verliert den Überblick und dann zahlt er auf einmal 500 Euro, weil er mehrere Wetten gleichzeitig macht und irgendwann ist der Mensch pleite, leiht sich Geld und wird immer schlimmer in diese Abwärtsspirale.
Dann soll er sich bei mir melden, ich leih ihm Geld mit einem 20er Zins.
Du bist so ein Bastard. Ich hasse dich.
Aber ich bin ehrlich, wenn am ersten des Monats Geld nicht ist, dann wird halt Beine gebrochen. Dann komme ich mit dem Basie, stehe ich in der Tür, dann muss die Frau ihn rausbringen und dann auf dem Garagenhof links, rechts, Kniescheibe, Feierabend. Man muss die Leute erziehen. Man muss mit der zusammengerollten Zeitung schlagen, damit sie nicht handscheu werden. Das hat schon Helge Schneider gesagt. Natürlich sind Sportwetten schlecht. Natürlich sollte man das nicht tun. Ich rate jedem davon ab, außer mir jetzt persönlich während der EM. Ich höre ja auch sofort, wenn die EM vorbei ist, wieder damit auf. Weil ich habe ja gar keinen Bock, mich samstags mit Fußball zu beschäftigen. Aber während der EM Ich wette auch auf Mannschaften, die gar nicht, ich habe keine Ahnung, ob die Albaner gut oder schlecht sind. Ich habe nur gesehen, die Quote stand 1-6 dafür, dass die anderen gewinnen. Also sind die Albaner offensichtlich nicht so gut. Dann spielen die Kroaten gegen die Albaner 2-2. Ja, da ist die Wette im Arsch. Was machst du dann? Da habe ich mir erstmal wackelnden Unterberg in meinen Trenchcoat gerüttelt. So, das ist nun mal so. Jedenfalls.
Du bist so ein Wichser.
Man kann das schon machen. Man soll, also, das Wichtige bei jeder Art von Glücksspiel ist, ich habe ja auch schon im Casino gespielt, ist, dass du dir vorher festlegst, wann du aufhörst. Und egal, was auch immer passiert, egal wie viel du verlierst, egal wie viel du gewinnst, du hörst auf. Ja. Alles andere ist egal. Du hörst auf. Das ist der einzige Weg, um Spielabhängigkeit zu verhindern und absolut, am Ende auch vielleicht mit dem Gewinn rauszugehen.
Ja, ich werd,
weil die Leute verlieren ja nicht, weil man immer verliert. Du verlierst ja beim Roulette nicht immer. Wenn du Glück hast, du setzt 1000 Euro auf Rot, es kommt Rot, sind es 2000 Euro. Ja. Wenn du dir aber vorher festgesetzt hast, ich höre bei 2000 Euro auf, dann machst du 1000 Euro Gewinn. Das Problem ist einfach, dass die Leute nicht aufhören.
Ja, ich geb unseren Zuhörern auch noch kurz was mit auf den Weg. Also guck mal, Leute, bei Kokain ist wichtig, dass ihr von vornherein festsetzt, wie viel Kokain ihr nehmt. Also ihr müsst wirklich sagen, eine Line, okay, das reicht heute, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann hast du alles unter Kontrolle, ist alles gut. Müsst euch gar keine Sorgen machen.
Hast du schon mal Kokain genommen?
Was ist denn das jetzt für eine Frage, Basti? Natürlich,
ich habe mir Frage.
Ich habe mir Crystal Meth ins Auge gespritzt schon mal. Ich habe zu meiner Einschulung ein Spritzenset von meinen Eltern bekommen. Drogen sind nicht gut, Leute. Hört auf.
Ja, natürlich sind Drogen nicht gut, aber man kann, muss ja nicht so tun, als hätte man sie nie genommen. Das ist ja Quatsch. Also du hast doch auch gekifft.
Ja, aber
deswegen müssen wir jetzt ja nicht so tun, als hättest du nie gekifft. Das ist ja blöd.
Ja, aber guck mal, kiffen ist auch nicht gut, aber es ist eine weiche Droge. Weißt du?
Ja gut, aber man muss ja nicht lügen zu etwas, nur weil es, also ich hab schon mal gekokst mit 20 auf einer Party.
Okay, Basti,
ich fand's
was für
nicht
andere
gut,
Drogen hast du
mehr
noch genommen?
Die Liste ist relativ lang eigentlich, aber ich bin nicht davon abhängig geworden, ich bin an sich kein Drogenkonsument. Ich habe das Glück, dass mein Körper sich gegen jeglichen weiteren, das ist wie wenn ich trinke, wenn ich getrunken habe, trinke ich 2-3 Wochen nichts mehr. Und deswegen trinke ich sehr wenig Alkohol. Aber wenn, dann viel und dann häufig. Und wenn ich mal trinke, dann meistens halt auch leider zu viel.
Oh mein Gott, das ist
also... Und dann
trinke
ich halt gar nichts mehr.
Also ich glaube, das ist heute echt eine Suchtfolge, gell, Basti? Also ich mache mir so langsam, ich mache mir gerade echt Sorgen. Du so, ich trinke nicht, also aber wenn ich trinke, dann richtig viel, dann richtig viel. Und dann, aber
nein,
ich mache nur
es
von
es ist ein alter Spruch, es ist ein alter Spruch aus dem Ruhrpott. Ich trinke nichts, aber wenn, dann häufig und dann viel. Das ist ein Spruch aus dem Ruhrgebiet. Das ist eine Ironisierung von Alkohol, die natürlich nicht wahr ist. Ich trinke faktisch maximal einmal im Jahr, aber meistens dann auch dann schon, dass ich betrunken bin und das ist halt nicht gut.
Halt deine Fresse. Ich trinke maximal einmal im Jahr. Bro, du gehst am Donnerstag aufs Hurricane Festival, da bist du erstmal 4 Tage querschnittsgelähmt aufgrund deines Alkoholkonsums, okay? Halt
ja,
deine
gut,
Fresse.
Das gilt wirklich nicht.
Vor 2 Tagen hast du mich noch richtig besoffen aus dem Taxi angerufen. Nee, Özcan, ich bin gerade im Taxi. Der Taxifahrer sagt, er kennt dich. Warte, ich mach FaceTime. Dann gibt er dem Taxifahrer sein Handy und ich guck den Taxifahrer an. Der Typ ist maximal angepisst. Er guckt zu mir rüber, er sieht mich, ich sehe ihn. Wir sind beide nüchtern. Und ich so, hey, mein Lieber, und der so, hi. Und ich habe richtig gemerkt, der so, Alter, der ist wirklich mit diesem Alkoholiker hier hinten befreundet, weißt du? Und das, und das ist jetzt nur ein Zeitraum von 2 Wochen. Ich glaube, das ist auch so ein Problem bei Sucht, dass man selber denkt, man hat alles im Griff. Basti, ich mache mir Sorgen um dich, Lan.
Ey, ist alles gut, Bruder. Ich habe das alles im Griff, wirklich. Es geht ja alles weiter, mach dir keine Sorgen.
Warte mal, ich guck mal im Internet, ob ich einen Test finde. Test, ob ich Alkoholiker bin. Jetzt, Alkohol.
Stimmt, so ein Fragentest.
Ja, ich stell dir jetzt mal, also ich stell dir jetzt mal die Fragen. Alkohol-Selbsttest. Trinken Sie zu viel Alkohol, ist Ihre Gesundheit bereits gefährdet? Puh, okay. Bei kenndeinlimit.de. Erste Frage.
kennen dein Limit. Ist das das mit diesen unangenehmen Werbungen, die früher im Kino liefen, wo so junge Menschen vor so Fichtenholzdecken in so nachgebauten Diskos, in so einem Rundfunkbeitrag, weißt du, wo man so denkt, oh wow, jetzt, das sieht
warte,
aus, wenn der WDR junge Leute inszenieren wollte, 27-Jährige, und dann kommt einer und küsst seine Freundin und sagt so, hey, ich fahre jetzt aber noch, und sie so, nein, und dann sieht man nur so ein Stoppschild mit so Blut dran und denkt
ja,
so,
aber
oh
Gott, hey, Alter,
bitte,
hey, Bro, guck mal, die haben Justin Timberlake jetzt erwischt, besoffen.
Alter, wenn Justin Timberlake trinkt, warum sollte ich nicht?
Sag mal, aber so Wichser. Nein, Mann, das ist, hey, Alter, aber nee, guck mal, da kenne ich wirklich keinen
Pardon.
Und was
hat er noch im Blut gehabt? Kokain, Mollys, DCPD. Ja,
yeah,
Justin hat richtig. Yes, yes, yes,
oh,
yes.
Ey, Digga, ich verstehe das nicht. Der Typ ist doch Multimillionär. Ruf dir doch ein Taxi, Alter.
Das habe ich mich auch gefragt. Also wenn du so reich bist, ich würde nie wieder ein Steuer anfassen. Wirklich. Ich würde morgens, würden 4 Leute kommen, würden mich aus meinem Bett hochheben. Würden mich wirklich, würden mir den, weißt du, wie beim Prinz von Zamunda. Dann würde ich abputzen, auf dem Klo brüllen. Ja? Dann kommen 2 Leute, wischen mir schön das Arschloch sauber mit 2 verschiedenen Arten feuchten Toilettenpapier, damit das auch in die Properze schön weich bleibt. Dann werde ich gebadet und dann habe ich aber mehrere Leute, die mich fahren. Weißt du, mehrere Leute, die gleichzeitig, aber ich setze mich doch nicht selber an Steuer, auch noch besoffen als Weltstar. So bescheuert kann man doch nicht.
Aber überleg mal, die haben den angehalten, er macht so Fenster runter und die so, Sir, are you okay? Und der Justin Timberlake, I just wanna love you, baby. Hey, hey girl.
Ja, was mich ein bisschen gewundert hat an der ganzen Koks- und Molly-Geschichte ist, dass Justin Timberlake
ist Molly?
So ein bisschen als...
Was ist Molly?
Molly ist auch eine Art Betäubungs... Eigentlich, glaube ich, ein Medikament, was man
was
gleichzeitig als Droge nimmt.
Was ist los mit den Menschen, Lan?
Ja, was denn? Ja, was denn?
Ja, Alter.
Nicht alle können den Transformatorkasten putzen. Manche müssen auch mal ein bisschen ausspannen, verstehst du?
Ja, aber Bruder, das ist doch, also.
Ja, es ist, nein, aber was ich mich gefragt habe, Justin Timberlake ist ja sowas wie der Clean Man. Das ist ja nicht Kid Rock oder so, weißt du, wo man, keine Ahnung, das Blut mit so einer, da nimmt man keine Spritze, weißt du, da musst du mit so einem WD-40-Ding, musst du da erstmal rein, damit du überhaupt in die Arterie reinkommst bei Kid Rock. Aber bei Justin Timberlake dachte man, ja, mit Jessica Biel verheiratet, 2 Kinder, bodenständiger Mann des Pop. Tja, aber offensichtlich zwischendurch auch mal schnell einen reingestellt. Die Amerikaner sind ja bei dieser DUI-Sache, also Driving Under Influence sowieso, das ist ein sehr häufiges Problem
ja,
in den USA.
Ja, aber hey Bruder, da kenne ich aber auch kein Pardon, sorry. Alter.
Nein, absolut nicht. Führerschein. In Deutschland auch. Wenn sie sich dabei packen, Führerschein am besten für Jahre weg, nicht
ja,
für ein paar
Tage. Ja, Mann, nee, weil wirklich, Alter, du bringst dich und natürlich noch schlimmer, wenn du dir selber scheißegal bist, also du bringst andere Menschen in Gefahr. Da gibt's kein
Wenn
Pardon.
Du an einem Steuer sitzt, sitzt du im weitesten Sinne an einer geladenen Waffe.
Ja.
Das ist einfach so, weil ein Wagen von 1,5 Tonnen ist eine Waffe.
Ja.
Und wenn du damit besoffen irgendwo reinfährst, sei es eine Gruppe von Menschen, ein Café oder ein anderes Auto, tötest du jemanden. Ich bin ein einziges Mal in meinem Leben betrunken gefahren, aber nur, weil ich es nicht gecheckt habe. Ich bin morgens bei einer Party wach geworden in Bochum und wollte nach Dortmund. Und ich habe erst im Auto gemerkt, dass ich noch einen Sitzen habe, also Restalkohol. Ich habe es wirklich erst im Auto gemerkt. Ich war auf der A40, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht erwischt worden. Du schiebst aber richtig stabile Paras, wenn du merkst, dass du betrunken im Auto bist. Also ich bin auf einmal auf der A40 60 gefahren, auf der rechten Spur, damit nichts passiert. Was dann aber noch viel gefährlicher ist, weil wenn du mit den 60 auf der rechten Spur fährst, überholen dich halt alle hupend. Mhm. Das hilft dann auch nicht. Aber ich bin nie davor und nie danach jemals wieder mit Alkohol irgendwo in ein Auto gestiegen. Würde
ja,
ich auch nicht tun.
Das ist lebensgefährlich, Alter. Das ist wirklich. Und jetzt will ich dir ein paar Fragen stellen, um zu analysieren, Basti,
ob
du Alkoholiker bist. Also, Frage 1. Halten Sie pro Woche mindestens 2 alkoholfreie Tage ein?
Ja, in Schaltjahren schon.
Nee, jetzt mal ehrlich. Also trinkst du jeden Tag ein Bier?
Ja, natürlich. Ja,
Trinkst du Bier jeden Tag?
Nein. Ich trinke nicht. Überhaupt kein Bier. Ich trinke sehr wenig Bier.
Okay.
Ich vertrage Bier nicht. Ich kriege davon Bäuchle.
Okay, dann mache ich jetzt mal Nein. Achso, du hältst es ein, ja. Okay. Frage 2. Wenn Sie Alkohol trinken, trinken Sie mehr als ein, das gilt nur für Frauen, oder bei dir muss ich jetzt fragen, mehr als 2 alkoholische Getränke pro Tag? Ein alkoholisches Getränk ist zum Beispiel ein kleines Glas Bier, ein kleines Glas Wein oder ein doppelter Schnaps. Also, wenn du Alkohol trinkst, trinkst du dann mehr als ein kleines Bier oder mehr als ein Glas Wein, also zwei Stück dann.
Ja, also schon, zwei Gläser, gell? Bier trinke ich oder zwei Gläser Wein trinke ich vielleicht schon, ja.
Okay. Haben Sie in den vergangenen 30 Tagen zu einer Gelegenheit 4 bzw. 5 alkoholische Getränke getrunken, zum Beispiel einen Kneipenbesuch, eine Feier oder ein Zusammensein mit Freunden? Ich würde ja sagen, weil du hast mich angerufen aus dem Taxi und da warst du total schaden.
Da war ich betrunken, ja, genau, ja.
Okay, also gilt das auch, ja. Haben Sie in den letzten 12 Monaten erlebt, dass Sie nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnten, nachdem Sie einmal begonnen hatten?
Nein.
Ja, aber der meint, also jetzt, das gilt wahrscheinlich für den einen Tag, dass du gesagt hast. Nein, okay.
Nein, hör auf, mir jetzt hier Alkoholismus zu unterstellen. Okay. Ich war einfach auf einem Konzert und habe einen getrunken. Das ist legitim und völlig in Ordnung.
Ist es in den letzten 12 Monaten passiert, dass Sie wegen des Trinkens Erwartungen, die man normalerweise an Sie hat, nicht mehr erfüllen konnten?
Nein.
Also du warst immer da. Du hast auch nicht von der TV-Show mal getrunken, ein Glas Wein und warst da ein bisschen besoffen?
Ich habe versucht, während unseres Drehs auf der Straße, als wir singen mussten, einen Flachmann mit Alkohol zu bekommen, weil ich mir so in die Buchse geschissen habe.
Also musst du ja sagen.
Nein, gab ja keinen Flachmann, deswegen habe ich ja nichts getrunken. Das ist ja das Bittere.
Doch, doch, dann hast du getrunken. Also, ist es ja. Ja,
was, hör auf, mir jetzt Alkoholismus hier reinzudrücken.
Nein, kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie am Morgen ein alkoholisches Getränk brauchten, um sich nach einem Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fitter zu fühlen? Nein, das ist nein, das ist ja klar. Oder hast du das?
Nein.
Also du warst letztes Jahr...
Bei Hurricane gibt es natürlich das klassische Konterbier, ne? Das trinkt man dann halt, wenn man
aber
morgens
musst du
so
ja
in seinem
sagen.
Eigenen erbrochenen... Na, ich aber bin ja noch nicht auf Hurricane gewesen, verstehst du?
Aber
und
letztes Jahr
trinke auch kein Konterbier.
Du, warte, du warst in den letzten 12 Monaten auf keinem Festival?
Nein.
Okay.
Gut, Rock am Ring vor einem Jahr.
Also,
aber
dann halt deine Fresse, Alter. Da hast du doch gesoffen, auch am Morgen. Also ja.
Nein. Nein, nein.
Hatten Sie während der letzten 12 Monate wegen Ihrer Trinkgewohnheiten Schuldgefühle oder Gewissensbisse?
Nein, nie. Ich habe nie Gewissensbisse, wegen gar nichts.
Das ist schon mal sehr gut. Das haben Alkoholiker nie. Kam es während der letzten 12 Monate vor, dass Sie sich nicht mehr an den vergangenen Vorabend erinnern konnten, weil Sie getrunken hatten?
Daran erinnere ich mich nicht.
Also ja. Hat in den letzten 12 Monaten jemand aus Ihrem Verwandten- oder Freundeskreis oder ein Arzt schon einmal Bedenken wegen Ihres Trinkverhaltens geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie Ihren Alkoholkonsum...
Da ich dich weder als Arzt noch als Freund sehe, nein.
Also ich schreibe ja, weil das war ja wirklich so. Haben Sie während der letzten 12 Monate sich oder eine andere Person unter Alkoholeinfluss verletzt? Nein, das hast du nicht. Okay.
Nein, so, du warst ja nie da, damit ich dir eine reinhauen kann. Das
jetzt kommt die Auswertung.
Schade.
Jetzt warte, jetzt kommt die Auswertung.
Also, wie du das verfälscht hast, wird die Auswertung
überraschend
ausfallen.
Ich hab's nicht verfälscht. Digga, ich hab die ehrlichen Antworten. Rot. Alkoholabhängigkeit. Ich schwör's dir, das steht hier. Ihr Testergebnis besagt, dass zumindest eine Ihrer Antworten im roten Bereich, siehe unten, liegt. Ihre Angaben im Test lassen deshalb vermuten, dass Alkohol bereits einen überaus hohen Stellenwert in Ihrem Leben hat. Sie haben den Mut gehabt, für Sie eventuell unangenehme Fragen ehrlich zu beantworten. Das ist ein guter erster Schritt. Vielleicht ahnen Sie bereits, seit geraumer Zeit, Alkohol ist für Sie zu einem Problem geworden. Ohne fachliche Hilfe können Sie dieses kaum noch lösen. Nach allen vorliegenden Erkenntnissen ist der komplette Verzicht auf Alkohol für Sie der beste Rat, denn der Versuch, weniger zu trinken, wird Sie immer wieder sehr viel Kraft kosten und auf Dauer kaum zu verwirklichen sein. Digga, das ist hier. Und es gibt, guck mal, es gibt grün, gelb, orange oder rot. Und bei dir kam rot, Digga. Also es kam nicht mal orange, gelb.
Ja, weil du die Fragen verfälscht hast. Das ist doch Quatsch. Ich habe nein gesagt, du hast ja angekreuzt. Ich würde schon sagen, dass das verfälschende Antwort ist.
Du warst auf dem Festival, du hast gesoffen und morgens habt ihr auch gesoffen. Warum soll ich da nein ankreuzen?
Also, nein, wir haben nicht gesoffen. Ja, ich war einen Abend auf dem Festival sehr betrunken, aber die restlichen Abende nicht, weil ich dann keinen Alkohol mehr trinke. Das ist ja mein guter Schutz gegen Alkoholismus, dass wenn ich trinke, ich wochenlang dann nichts mehr trinke.
Aber auf dem Festival hast du an dem Abend und dann am nächsten Tag hast du auch gesoffen.
Nein, ich habe dir gerade den Umstand des Konterbiers beschrieben. Da du ja ein kulturell verrohter Mensch bist, der irgendwie nur am Transformatorkasten rumsteht mit seinem Pillemann in der Hand, ist dir der Begriff Konterbier offensichtlich nicht bekannt. Viele Menschen auf Festivals trinken morgens gegen den Kater erstmal ein Bier. Ich trinke da aber eine Elektrolytlösung. Eine gute Elektrolytlösung und ein schönes Grillwürstchen. Und dann bin ich wieder da.
Also du gehst schon vorbereitet mit einer Elektrolytlösung zum Festival.
Ja, natürlich, auf dem Festival, ja klar, sonst wäre ich ja völlig bescheuert. Weil auf dem Festival wird auf jeden Fall gesoffen werden, natürlich. Man sitzt da mit 8 Jungs um Grill herum und trinkt halt einen. Und ich bin 40 Jahre alt. Also dementsprechend kann ich mir das auch einmal im Jahr gönnen.
Also so auch wie vor ein paar Tagen, als du mich total schadenbesoffen aus dem Taxi angerufen hast.
Ja, also das werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, wenn der Taxifahrer ein Bild von dir will. Der war nur schüchtern. Der hat gefragt, kann ich ein Bild haben? Kann ich den Özcan mal sprechen? Ich habe gesagt, ach Brudi, klar. Und weißt du, ich wollte einfach nur hilfsbereit sein.
Ich glaube, dass er das gar nicht gesagt hat, weil er hat sich überhaupt nicht gefreut, als er mich gesehen hat.
Er hat sich wirklich nicht gefreut. Ich glaube, er hat gedacht, du wärst ein anderer Prominenter.
Nee, ich glaube, er hat wahrscheinlich gesagt, ja, hey, ich kenne Özcan Kosa, ich mag den. Dann hast du gesagt, was, Özcan Kosa? Jetzt ist ein Freund von mir, warte, ich rufe dich. Und dann hast du mich angerufen. Der arme Land.
Es war eher, ehrlich gesagt, meine Frau, die auf die Idee kam, dich anzurufen. Ich fand den Gedanken ganz schrecklich.
Ja, stimmt, die war auch gut drauf.
Die war auch gut dabei. Die war auch gut dabei. Wir haben uns einfach mal ein bisschen Kultur gegeben und dann darf man auch mal ein Bierchen trinken. Nein, um jetzt Alkoholismus genau wie Spielsucht nicht zu verharmlosen, solltet ihr auf die Fragen, die Özcan gerade gestellt hat, wirklich ein entschiedenes Ja antworten, dann holt euch Hilfe. Ich will Alkohol auch gar nicht als angenehme Gesellschaftsdroge darstellen und besoffen sein ist auch kein Spaß. Es passiert mal, es kann passieren, ist okay. Aber man sollte das auf jeden Fall nicht zum Rhythmus seines Lebens machen. Und wenn man merkt, dass irgendwelche Umstände seines Lebens davon bedroht werden, du nicht mehr handlungsfähig bist, du in deinem Job nicht mehr funktionierst, du dich um deine Kinder nicht cool kümmern kannst, was auch immer, dann hilft dir Hohle. Dann hol dir Hilfe.
Ich will dir nur eine Sache sagen.
Hilf dir Hohle, aber wirklich.
Ich will dir nur eine Sache sagen, Basti. Du kannst mich immer anrufen. Ich bin für dich da, Bruder.
Das bedeutet mir wirklich nicht die Welt. Danke.
Was geht heute? Wie viel hattest du gewettet?
Ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem gestrigen Ergebnis. Das ist alles nicht so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Und jetzt lasse ich es auch wieder gut sein. Ich werde nicht weiter wetten, glaube ich.
Ja,
ich habe 200 Tacken gemacht aus dem Fünfer. Ist okay, ist cool. Also vielleicht wette ich, wenn die deutsche Mannschaft spielt, damit ich das Spiel mit einer größeren Begeisterung gucken kann, werde ich vielleicht nochmal wetten, aber das war's dann auch.
Aber dieses Geld
ist haram. Was glaubst du denn, wie die Mannschaft, wie hast du denn die Spiele der Mannschaft verfolgt? Gestern haben wir jetzt zumindest die erste Hälfte hier noch bei mir auf der Couch geguckt.
Ich habe das Türkei-Spiel angeguckt und ich sag dir eins, das war geisteskrank. Das war richtig geil. Das war echt gut. Nicht, weil ich jetzt so ein Fanatiker bin für Fußball, weil ich kenne mich ja bei Fußball überhaupt nicht aus, aber es war einfach. Ey, das war ein geiles Spiel, Alter. Die Türken, also haben echt gut gespielt. Da weißt du, und die Georgier waren auch gut. Ich bin ja halb Georgier, Alter. Also meine Mama hat ja georgische Wurzeln, aber sie ist ja auch in der Türkei geboren und ihre Mama ist in Georgien geboren. Also meine Oma.
Also egal, wer gewonnen hätte, du wärst stolz gewesen eigentlich. Ja, Ausgang von dem Spiel.
Ja, Bruder, ich bin natürlich, also es gibt zwei Mannschaften, die ich anfeuere. Auf jeden Fall Türkei und Deutschland. Also
wie, und Georgien? Was ist mit dem schönen Georgien?
Ja, Digga, Georgien, ich sag's mal so, also so georgisch bin ich jetzt auch nicht. Nein, also Türkei ganz vorne mit dabei auf jeden Fall. Ich habe mich übelst gefreut. Ist cool, Mann. Ich freue mich. Ist geil. Aber Deutschland hat auch richtig... Deutschland ist ja auch Mischmasch. Also sind ja auch Jungs, alle Jungs, die hier geboren worden sind.
Der gute Türke, der gute Schwarze, die sind jetzt. Das sind die, wo die AfD sagt, diesmal nicht abschieben, weil die spielen gut für uns. Ich finde es sehr lustig, dass Rassismus nur so lange existiert, bis die vom Rassismus Betroffenen etwas für uns tun, was uns gefällt. Ist doch irgendwie absurd, oder? Wenn man drüber nachdenkt.
Ich weiß, was du meinst. Aber der größte Anteil der Menschen, die hier leben, sind ja einfach nur ein Teil der Gesellschaft. Wir sind ja einfach hier, wir leben ganz normal, wir machen nichts. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Assis, gibt es halt auch Schwerkriminelle. Aber das darf man auch ansprechen, finde ich. Das sollte
ja,
man
aber
auch
darum geht's ja gar nicht. Es geht eher darum, dass du viele Leute in Stadien sitzen hast, die auf der einen Seite stramm rechts sind, Aber wenn der Musiala dann ein tolles Tor schießt, dann ist das auch einmal egal, was seine Eltern für eine Herkunft haben.
Hey Bruder, das ist in Italien.
Das ist etwas fraglich an diesem ganzen Gemeinschaftsgefühl. Weißt du? Und in Italien mit einer rechten Regierung sieht das nochmal ganz anders aus.
Nee, ich meine auch beim italienischen Fußball war das ja so. Ich glaube, es war ein italienischer Fußballspieler, ein Schwarzer. Alter, als der gespielt hat, haben die eine Banane. Als er an der Ecke war, haben die so Bananen geworfen. Ey, das ist schon krass.
Ja, das
krass,
ist nicht
Alter.
Nur bei dem passiert, das ist auch bei deutschen Spielern passiert.
Das ist schon krass. Ey, ich bin vor 3 Tagen war ich an der Realschule Weilimdorf, die heißt inzwischen Gesamtschule Weilimdorf, wo ich selber auf der Schule war. Und ich bin jetzt Pate für Schule mit Courage und Schule gegen Rassismus. An der Schule
bin ich auch. Also an einer anderen Schule.
Ja, genau. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, 2000 oder 3000, ich kenne die Zahl nicht mehr genau, Schulen, die da mitmachen in Deutschland. Und ich war schon stolz, dass ich das sein darf, weil ich bin ja noch Pate an einer anderen Schule, an einem Gymnasium in Sindelfingen. Und wie aufgeweckt die Kinder sind, wie aufgeweckt die jungen Leute sind, und wie engagiert die sind, das muss ich auch an der Stelle sagen. Da war ich echt baff. Wir haben auch so eine Frage-Antwort-Runde gemacht. Und das muss man auch sehen, wie engagiert auch die Lehrkräfte und die Schulleitung an sowas herangehen. Und die haben auch gemeint, hey, für uns ist das ein normales Bild. Also für uns ist das Deutschland, für uns ist das der Alltag. Und die sagen aber auch, wie schwer das ist. Weißt du, die haben jetzt... Die feiern das voll ab. Die haben jetzt viele Flüchtlingsklassen bekommen. Die
Was
halt
feiern die voll ab?
Nee, dass die Kids fördern können. Die haben gemeint, da sind Schüler, die waren noch nie in der Schule, Alter. Die sind 12 Jahre alt. Die haben noch nie eine Schule von innen gesehen. Und die feiern das ab, weil die Kinder freuen sich, in die Schule zu gehen. Die sind voll happy, die halten Stifte, die sind wie in der ersten, weißt du, wenn die in der ersten Klasse sich freuen, wenn die etwas wissen, so engagiert sind die, aber die Sprachbarriere ist natürlich am Anfang sehr groß, aber die Energie, die diese Kids aufbringen und die Motivation, die dahinter steckt, ist halt unglaublich. Und wiederum war ich auf der Schule und hab mir gedacht, Alter, 1990 war diese Schule schon alt. Weißt du, die Sanitäranlagen waren oldschool. Mhm. Ich bin da hingegangen, Digga. Es ist immer noch das Gleiche.
Krass, ne?
Das ist, Bruder, ich bin schon seit 25 Jahren aus dieser Schule raus. Ich gehe dorthin und es ist gleich. Und das finde ich irgendwie schade, weil unsere Lehrer, also Lehrerinnen und Lehrer, hey, unter was für Umständen die manchmal arbeiten müssen. Und das gehört ja noch zu einer der guten Schulen. Aber es gibt ja Schulen, die sind ja richtig verratzt. Und ich finde, das ist von unserer Bundesregierung an sich, egal wer gerade an der Macht ist, das war jetzt jahrelang die CDU, jetzt ist SPD, Grüne etc.
Unser Schulsystem, die Ausstattung der Schulen etc. ist in vielen Bereichen eine Katastrophe.
Dass die
der
kein
Schule,
Geld
der ich
in die
gegangen
Hand nehmen,
bin,
Alter.
Auch Katastrophe.
Ja, keine Wertschätzung den Schülern, den Kindern unserer Zukunft gegenüber. Das sind doch unsere, das ist doch unsere Zukunft. Das sind die, die dieses Land auf den Beinen halten werden nach uns oder während wir noch am Leben sind. Und das ist ja eine Wertschätzung. Wenn du zu mir als Gast nach Hause kommst, stell dir mal vor, ich habe 3 geile Zimmer und ein richtig abgefucktes und ich sag zu dir, Basti, du schläfst hier. Dann, klar, könnte ich dann sagen, ja, aber er hat ja trotzdem bei mir zu Hause geschlafen. Aber du würdest dir doch auch denken, Alter, was ist das für eine Wertschätzung von Özcan mir gegenüber, dass er mich in diesem verratzten Zimmer schlafen lässt. Und so finde ich es auch immer, so gehen wir mit unseren Schülern, Kindern und Jugendlichen um. Das Bildungssystem wird extrem vernachlässigt und das finde ich echt scheiße. Und für jeden anderen Scheiß haben die irgendwie Geld, weißt du? Es gibt ja unzählige Fernsehsendungen, die Steuerverschwendung aufdecken im Milliardenbereich.
Krötenbrücke im Saarland wird gebaut. Dann.
Und guck mal, Bruder, ich bin Pazifist, ich bin immer für Frieden, ich bin immer für Miteinander, aber hey, dass die, weißt du, es wird einfach beschlossen, ja komm, hey, hier Milliarden für Militär, ist auf einmal da, Aber seit Jahrzehnten sagt man, hey, wir brauchen bessere Schulen, da ist kein Geld da. Das verstehe ich nicht. Das ist
natürlich Populismus, das so zu sagen, weil natürlich auch in die Schulen finanziert wird und wir in Deutschland unser Rüstungsetat in Relation zu anderen Ländern, Amerika etc. absurd niedrig ist. Aber, du hast recht, Bildung insgesamt, und das klingt jetzt hier alles so wie der Großpolitik-Podcast mit Jörg Thaddäus, aber es ist wahr, Bildung ist die Grundlage von allem anderen, von allem. Ungebildete Menschen treffen dumme Entscheidungen und sind nicht in der Lage, ein Land zu dem zu machen, was es sein könnte. So ist es. Ne? Und das ist ein Problem in der dritten Welt, ne? Dass Kinder dort keinen Zugang zu Bildung haben und aufgrund des verhinderten Zugangs zu Bildung, weil sie zum Beispiel schon mit 8 Jahren für die Familie arbeiten gehen müssen, weil die Familie sonst verhungert, wie es in vielen afrikanischen Ländern leider der Fall ist, Malawi und so, gibt es auch wirtschaftlich und kulturell keinen Fortschritt. Oder zumindest einen sehr, sehr langsamen Fortschritt. Und wir sehen weltweit, dass die hochgebildeten Gesellschaften die sind, die sozioökonomisch am weitesten vorne sind. Skandinavien beispielsweise. Ne? Also da ist das Schulsystem.
Ja, und die nehme ich halt als besser. Vergleich. Die nehme ich als Vergleich, Basti. Das ist ja auch eine funktionierende Demokratie. Und die sind auch in der Europäischen Union. Und Deutschland ist ein wirtschaftsstarkes Land. Klar haben wir jetzt in den letzten Jahren eine Durststrecke und ich weiß, es klingt populistisch, dass man sagt, ja, hey, warum schieben wir kein Geld in die Bildung und für sowas haben wir Geld, aber ist das in irgendeiner Art und Weise nicht nachvollziehbar? Weißt du, wenn du dir überlegst, dass Geld für andere Dinge ausgegeben wird, ich ratte das immer runter auf ein Beispiel mit dem Haus. Bruder, wenn du ein eigenes Haus hast, und du gibst für andere Sachen richtig viel Geld aus und für das andere nicht und sagst dann, ja, ich finde, das ist wichtiger und dann kaufst du dir, keine Ahnung, eine geile Gartenausstattung, lässt sie draußen stehen und die verrottet, weißt du, ist dann halt, ich sehe das als Steuerverschwendung, aber du sagst, ja, mein Gott, jetzt die paar tausend Euro hier und da, weißt du, und auf der anderen Seite hast du halt ein Zimmer, was nicht ausgebaut ist, was seit 30, 40, 50 Jahren marode ist. Das ist doch dann schade. Und auch dieses total, System, ja. Dass man Steuergelder, weißt du, ich meine, du weißt, wie das ist, man bekommt ein gewisses Budget und wenn das nicht aufgebraucht ist, kriegst du nächstes Jahr weniger Geld. Deswegen wird da einfach Geld ausgegeben. Und ich finde immer, für was, guck mal, die Aufgabe von Politikern ist es doch.
Digga, ich frage mich das aber sowieso, wenn irgendein Ministerium 4,3 Milliarden oder so bekommt zur Verwaltung, ne?
Ja.
Wie wird denn sowas überhaupt, also jetzt ehrliche Frage, ich habe mich das immer gefragt, wie wird es verwaltet? Also da sitzt dann der Thomas Dittmar, der ist 37 und ist Verwaltungswirt oder gelernter Finanzdingsbums. Und wie wird verhindert, dass von diesen 4,3 Milliarden einfach da mal ein Millionchen, hier mal ein Millionchen, ah, hier Investitionen in irgendeinen Fonds, den keiner kennt. So, ich glaube, dass wir, und die Gefahr besteht einfach, weißt du, wir sprechen ja von Summen, die so astronomisch hoch sind, dass du gar nicht, also, dass man sehr schlecht sagen kann, wo diese Kohle am Ende überhaupt hinfließt. Das Gleiche ist allerdings auch, wenn es um Entwicklungshilfe und Spenden und etc. geht. Da verstehe ich die Leute auch oft, dass sie sagen, ja, warum sollen wir jetzt für dieses Land oder da spenden, damit dann irgendein Warlord sich einen goldenen Thron bauen kann, weil bei der Bevölkerung kommt es im Zweifelsfall gar nicht an.
Ja, aber du kannst ja auch, guck mal, auf der Seite vom Bund der Steuerzahler, da siehst du, wie viel Steuerverschwendung wir haben. Und das Ding ist, guck mal, die Leute kriegen ein Budget und dieses Budget wird dann aufgebraucht. Und das Problem ist in der Politik, es werden oft Fehlentscheidungen getroffen, aber du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen.
Verstehst du? Bestes also, Beispiel, das mir jetzt persönlich einfällt, die Pkw-Maut. Die Pkw-Maut ist damals mit der Zielsetzung entwickelt worden, dass wir auf deutschen Straßen wie in Österreich oder in der Schweiz Maut zahlen müssen. Ne? Dann ist eine Software, das weiß ich noch, weil ich war da einfach, ich habe da privat einen Anknüpfungspunkt, warum ich mitbekommen habe, was für eine Katastrophe das insgesamt war. Dann ist diese Pkw-Maut in Auftrag gegeben worden und die dazugehörige Software ist in Auftrag gegeben worden. Ne? Weil es ist ja eine extreme informatische Auflösung, alle Wagen zu erfassen, das digital alles zu machen. Das kostete hunderte von Millionen Euro, diese Software und die Wartung dieser Software für dauerhafte Zeit zu garantieren. Die ist in Auftrag gegeben worden. Von damals Ministerium Andreas Scheuer, ne, der damalige Finanz-, der damalige Verkehrsminister. Alles gut, schön und gut. Dann ist aber diese PKW-Maut aufgrund unterschiedlicher Umstände, unter anderem, weil man nicht, sagen wir mal, nicht wirklich bedacht hat, dass sie juristisch nicht durchsetzbar ist in Deutschland, nie entstanden. Und diese, ich glaube, es waren, lass mich nicht lügen, 700 Millionen Euro sind weg. Weil die Firma, die den Vertrag mit denen hatte für diese Kohle, hat halt gesagt, ey, wir haben die Software trotzdem programmiert, hier im Vertrag steht keine Ausstiegsklausel, ihr müsst uns das zahlen. Und dann gehen halt 700 Millionen Euro, also eine unvorstellbare Summe, von der man so viele Dinge machen könnte, weg, weil einer im Ministerium nicht aufgepasst hat. Und das finde ich einfach krass. So, das ist einfach krass.
Das ist Steuerverschwendung. Also, ich war ja bei Mario Bartek da auf, schon mehrmals. Rainer Holznagel ist der Präsident vom Bund der Steuerzahler. Alter, da sind Fälle. Hast du gewusst, einer der größten Steuerskandale, die wir in Deutschland haben, an Steuerverschwendung. Du kennst Stuttgart 21, wo man sagt, das geht ja in die Milliarden, oder der BER. Weißt du, was gerade das Krasseste ist eigentlich?
Eine S-Bahn-Strecke. Das Haus von Jens Spahn.
Nee, eine S-Bahn-Strecke in München. Die wurde damals im Landtag mit 400 Millionen Euro durchgewunken. Circa. Ich mache jetzt mal nur so
hast
circa
du mal erzählt,
Angaben.
Ja. Hast du mal erzählt,
jetzt ist es bei 14 Milliarden. Also CSU-intern sagen die, also die Regierung also selber sagt, es könnten 14 Milliarden werden. Jetzt sind die bei 8 Milliarden. Bruder, das sind Gelder, das sind Summen, wo du sagst, hey, für eine S-Bahn-Strecke. S-Bahn-Strecke. Wir reden jetzt hier nicht vom ICE von Berlin nach München. Weißt du, wo du sagst, okay, davon hat ganz Deutschland was. Wir reden von einer S-Bahn-Strecke in München. Die erste ist überlastet. Okay, man muss eine zweite bauen, ja. Aber Fehlplanungen, keine Ahnung, Kosten wurden unterschätzt, aber Verträge wurden schon geschlossen. Und wenn du damit anfängst, dann kommen natürlich die Baufirmen und sagen, hey Alter, sollen wir jetzt weitermachen oder nicht? Aber es kostet euch jetzt halt so und so viel. Und fertig. Weißt du, und dieses Geld ist halt da. Deswegen nervt mich das so, wenn man halt Krankenpfleger, heißt es, hey, hey Alter, Pflegeheime mussten zumachen. Die Leute mussten ihre Angehörigen abholen, weil die nicht genug Mitarbeiter haben.
Das unvorstellbar, ja klar.
Ja, es ist doch, überleg mal, du hast jemanden in der Pflege, den kriegst einen Anruf und die sagen, hey, sorry, wir haben nicht genug Mitarbeiter, hol mal deinen Urgroßvater wieder.
Oma steht jetzt auf der Straße, genau, ja.
Das ey, das ist doch,
klingt
ey, das
unglaublich,
ist
aber das ist die Wahrheit, ne? Das passiert dann.
Na.
Ja, das ist eine absurde und völlig verrückte Situation teilweise, was da an Kohle rausgeblasen wird. Ich glaube, wir haben auch schon mal gesagt, in Köln hier gibt es ja den Fall, da wurde ja ist damals das Stadtarchiv eingestürzt, vor mittlerweile, was, 15 Jahren oder so, unfassbar, ne, weil sie halt eine U-Bahn-Strecke scheiße geplant haben mit der Statik nicht aufgepasst, dann ist halt ein gesamtes Gebäude und ein Wohnhaus in ein Loch gefallen. Sind ein paar Leute bei gestorben, Katastrophe, aber auch finanzielle Katastrophe, die bauen da nämlich immer noch dran. Das sollte eine U-Bahn-Haltestelle sein, die den Neumarkt mit Köln Süd verbinden sollte.
Stimmt, stimmt. Da hattest du ja gesagt, es geht nur bis zu einer Haltestelle, drei Haltestellen und dann musst
ja.
du.
Da musst und, das du geil, und das ist jetzt so das Allergeilste. Krank, ja. Das Loch ist immer noch da. Die U-Bahn, die danach kommt, ist aber betrieben. Also die existiert. Und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Bedeutet aber, das ist wirklich das Absurdeste aller Zeiten. Dass die diese unglaublich teure U-Bahn jetzt betreiben, aber da ist niemand, der die benutzt. Also ich war da einmal unten, ich habe da ja gewohnt in der Ecke, da war niemand. Da fährt alle 10 Minuten eine leere U-Bahn 3 Stationen ab. Und das seit mittlerweile 6 Jahren oder so.
Weißt du, was heftig ist? Überleg mal, du bist der Straßenbahnfahrer. Oh mein Gott, der Arme. Der fährt immer nur so 3 Haltestellen, dann muss der, du musst mal seinen Ablauf bedenken, so. Der fährt nur 3 Haltestellen. Dann steigt der vorne aus, macht seine Tür zu, läuft 30 Meter nach hinten, steigt an der anderen Seite wieder ein und fährt wieder zurück und er steigt nie.
Ja, nein.
Der muss nicht mal sagen, zurückbleiben bitte. Weißt du, weil da ist einfach niemand.
Das ist völlig absurd. Das ist wirklich, und das wird betrieben. Und die Stadt Köln zahlt, kannst du dir ja vorstellen, wie viel diese Strecke kostet, ohne dass da einer fährt. Und ich habe da gewohnt. Da ist einfach, da fährt keiner mit, weil es macht keinen Sinn. Du gehst die Straße schneller runter, weil das Ding ist so tief gebaut. Du musst 2 lange Rolltreppen runter, bis du an der Bahn bist. Dass es gar keinen Sinn macht, In der Zeit bist du dreimal schon die Strecke runtergelaufen, weil es sind ja nur 400 Meter oder so.
Also ich glaube auch, das ist einer der geduldigsten Jobs, Straßenbahnfahrer, oder? Überleg mal.
Ja, also
du kannst nicht mal entscheiden,
wo du langfährst. Ich stelle mir das unglaublich öde vor, Alter.
Ja, ja, du kannst ja nicht mal entscheiden, wo du langfährst, Digga. Also ein Busfahrer, der wird mal überholt, der regt sich auf, ey, du Penner, weißt du, und dann Stau, keine Ahnung, bleibt stehen, ah shit, krieg ich noch die nächste Haltestelle in der Zeit. Aber U-Bahn-Fahrer, der macht den Hebel vor, muss natürlich aufpassen beim Reinfahren, zurück, Pause, weiter. Und da gibt's nicht, hey, soll ich diesmal links rumfahren oder rechts rum? Das gibt's einfach nicht.
Nee, jetzt stelle ich mir auch, also ich stelle mir das hart vor. Also 8 bis 10 Stunden da zu sitzen und zu Beschleunigung ja. abzubremsen und sonst nix. Boah.
Kennst du die Leute,
also,
die dann
würde ich,
noch
glaube
so,
ich, lieber Bus fahren, Digga.
Kennst du die Leute, die dann noch so runterrennen, wenn die Türen schon zugehen und dann so und dann schlagen
ich glaube,
die noch
das,
an die Fensterscheibe.
Ich glaube, hey! Das ist die Stille. Ich glaube, das ist der stille Moment, wo der S-Bahn-Fahrer sich an der Welt rächt. Weißt du, der Moment, wo man ja. die zweifache Mutter mit den Kindern an der Hand den Bahnsteig runterrennen sieht und im allerletzten Moment, ich wette, dass es so eine Art Wettbewerb zwischen S-Bahn-Fahrern gibt, ab welchem Moment man die Tür noch schließen kann, dass sie es nicht mehr reinschafft. Weil ich habe das auch schon erlebt, dass ich auf diese Tür zugelaufen bin und einfach nichts passt, also dass sie genau in dem Moment geschlossen ist, in dem ich vor dieser Tür stand. Und ich bin ja, der festen Überzeugung, das kann sein, kann kein Zufall sein.
Und jetzt kommt's, Alter, ich nehme die in Schutz. Weißt du warum? Weil die kennen dein Struggle gar nicht. Du bist oben irgendwo an der Straße, du guckst auf deine Uhr, du so, fuck, Alter, die kommt in einer Minute. Du rennst bis zur Unterführung, dann gehst du die Treppen runter, tak, 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 dich brettert's halber. Dann versuchst du nochmal hier, läufst an Leuten vorbei, rennst nochmal die Treppen runter und dann siehst du so, wie die Türen zugehen, und dann du so, das gibst du nicht, dann schlägst du dagegen, Alter, du Hurensohn, du Bastard. Und der hat das alles gar nicht mitgekriegt. Der hat das gar nicht.
Ich glaube doch.
Der hat deinen ganzen Struggle von oben an der gesamten Straße, hat der gar nicht mitbekommen, Alter. Der sitzt einfach da, guckt in den Rückspiegel, sieht dich gestikulierend, wie du ihn und seinen ganzen Stammbaum beleidigst. Weißt du? Von Vater, Mutter, Schwester, Tante, Opa, Oma, keine Ahnung, sogar die Verstorbenen. Und dann fährt er weiter. Aber es gibt viele U-Bahn-Fahrer, die Türen aufmachen, vor allem eine Mama mit 2 Kindern, das habe ich noch nie gesehen, dass die gerannt ist und die dann einfach weitergefahren sind.
Ja, doch, das habe ich schon gesehen. Aber ich komme ja auch aus einem harten Pflaster. Ich komme aus Gelsenkirchen, der Stadt, die von den englischen Fans als dreckiges Pissloch bezeichnet wird. Und dagegen möchte ich mich verwehren. Wenn man selber aus so wunderschönen Städten wie Leicestershire, Birmingham, Manchester oder Leeds kommt, die ich alle schon mal beobachten durfte, sich dann gegen Gelsenkirchen zu verwehren, ist so ein bisschen so, weißt du, das ist so ein bisschen so, kennst du bei Herr der Ringe diese Szene, wo sich diese, wo die Orks diesen Oger aus dem Schlamm rausholen? Also wo Saruman den Orks sagt, dass sie dann diese größeren Monster aus dem Schlamm rausholen sollen?
Ja.
Aus dem, das ist so, als wenn du so einen Ork aus dem Schlamm rausholst, so einen Oger, und der sich dann so umdreht und sagt, ja, wie sieht es denn hier aus? Ja. Das macht gar keinen Sinn.
Hat hier keiner gestaubsaugt? Ja.
Wirklich. Also, die Engländer, die sich über mein hässliches Gelsenkirchen beschweren, ich breche jetzt meine Lanze. Gelsenkirchen ist immer noch schöner als viele englische Städte. So, das und ich muss keine Fish and Chips essen und keine dicken Frauen mit schlimmen Tätowierungen ertragen. Gut, das im Zweifelsfall vielleicht.
Hey, schon. Du bist so ein Bastard. Warum jetzt wieder Bodyshaming?
Nee, auch dicke Männer, auch dünne Männer. Ich muss keine Engländer ertragen, das ist eher Nationalshaming.
Überleg mal,
weil gestern hat mir noch einer in meinen Hauseingang gekotzt. In meinen Hauseingang.
Wow. Deswegen bin ich so happy, dass
ich... Ich wohne in der Köln-Innenstadt und er kotzt mir in meinen Hauseingang.
Ja, aber das ist halt bei dir in Köln, ist es ja auch generell, also da ist ja immer Halligalli. Köln ist ja wirklich, weißt du, Karlsruhe, Basti, hier ist schön, hier ist das Leben noch schön. Hier ist Ruhe, hier fährt
noch der Eiswagen.
Der
Transformatorkasten ist sauber.
Ist sauber.
Hier
ist
fährt sauber. Der Eiswagen. Und dann kostet immer, ich wette, wenn der Eiswagen vorfährt, dann fährst du so, rennst du mit so einem kleinen Hocker, den du sonst zum Scheißen nimmst, weil du sonst nicht aufs Klöchen kommst, rennst du dann dahin und stellst den Hocker so vor den Eiswagen und sagst, bis jetzt zweimal Vanille, einmal Schokolade mit Sahne.
Ja, aber ich bin immer in solchen Orten groß geworden. Das war doch schön. Das war eine schöne Zeit.
In Stuttgart Hausen?
Ja, bei uns gab es einen Eiswagen, natürlich. So einen gelben.
Zweimal die Woche ausgeraubt.
Ja, klar, Alter. So gibt Alter, die Vanille her, du Bastard.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava, ihr kleinen
Was Mäuse. War Wir die neue Folge? Halt mal deine Fresse, Alter. Das war nicht die neue Folge. Jetzt kannst du abmoderieren. Jetzt kannst du es machen. Jetzt.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava, ihr kleinen Mäuse. Wir gehen jetzt zurück in unsere Wettbüros und an unsere Bierfläschchen und lassen es uns gut gehen. Wir denken an euch. Wir würden euch niemals wieder böse Afro-Man von der Bühne prügeln. Wenn ihr zu uns auf die Bühne kommen wollt und Özcan Kosa einfach mal beherzt ans Geschlecht greifen wollt, dann könnt ihr das tun. Wir werden bestimmt eines Tages auch wieder live auftreten. Oder ihr kommt zu unserer Bratwurst und Baklava Fernseh-TV-Show. Das wird richtig schön werden. Da freuen wir uns drauf. Wir sagen ganz bald Bescheid, wo ihr die Tickets kaufen könnt. Wir freuen uns, wenn wir zu eurer Hochzeit kommen können. Und Özcan sagt jetzt zum Abschied noch was Schönes.
Ja, ich wünsche mir was von dir, Basti. Sing doch nochmal ein Lied, was keiner kennt.
Ich soll ein Lied singen?
Ja, du kannst auch so schön Lieder singen, die alle Leute wissen dann gleich, welches Lied das ist.
Okay, dann singe ich ein Lied von dem Musiker, der auch jetzt bei...
Sag das nicht, die sollen das erraten.
Du hast recht, warte. Ich muss kurz gucken. So, ich lasse es laufen im Hintergrund, damit ich auch die Melodie habe. Ah, das ist, glaube ich, schwierig. Nee, warte, ich muss ein anderes nehmen. I was 6 years old, pulled my leg.
Oh, Basti, du bist einfach so dumm.
I was running from my mother. Ah, ah, ah. Castle on the hill, it is bloom in the mountain.
Ja, genau. Castle in the hill. Danke, Basti. Du lässt das Lied laufen.
Kann das einer erkennen? Hast du erkannt, wer es war?
Bruder, du lässt das Lied im Hintergrund laufen und fragst dann die Leute, ob sie es erkennen konnten. Dankeschön, Basti. Tschüss.
Hä? Die können es doch nicht hören.
Ja, ich hab's sogar gehört. Ich hab's sogar
drauf, du Idiot.
Ich hab's sogar gehört.
Ja, gut, also ich meine, es war auch so perfekt gesunden, dass man Ed Sheeran sofort erkannt hat. Pass auf euch auf, Küsschen aufs Schlüsschen. Tschüss. Tschüss.